Herzlich willkommen zur ersten Folge dieses Podcasts, in dem es um gute Rezepte, ungewöhnliches Essen und viele, viele Kochbücher geht. Mein Name ist Maike von Galen, ich bin Food-Journalistin und Kochbuch-Fan, seit ich auf den Valentinas-Blog gestoßen bin und Katharina Högen kennengelernt habe.
Ich bin die Chefredakteurin von dem Blog Valentinas Best of Cookbooks. Den habe ich 2008 gegründet. Ich gebe dazu einen wöchentlichen, sehr beliebten Newsletter heraus, das Neueste. Und ab jetzt gibt es auch diesen wunderbaren Podcast. Ich freue mich sehr auf unsere Premiere, liebe Maike.
Valentinas Best of Cookbooks, der Podcast von und mit Katharina Hönk und Maike von Gaal.
Katharina, was gab es bei dir am Wochenende zu essen?
Es gab ein Rezept aus dem Kochbuch, das sich aber als etwas übersichtlich entpuppte. Wir waren etwas enttäuscht, weil wir eigentlich ganz teures Rindfleisch dafür verwendet haben. Und dann habe ich aber vor allem mein Kimchi gemacht. Wir brauchen immer etwas Kimchi im Kühlschrank.
Okay, hast du da ein festes Rezept für?
Ja, ich habe mir das über die Jahre entwickelt. Ich habe da ja vor sehr langer Zeit damit begonnen. Ich denke, das ist jetzt auch schon 14 Jahre her, dass ich so die koreanische Küche entdeckte und habe viele, viele Rezepte ausprobiert. Ein Anstoß war damals das Kochbuch Momofuku von dem US-Koch David Chang, der eben auch koreanische Wurzeln hatte, US-Amerikaner. Und der Zauber eines guten Kimchis ist seine kleine fruchtige Süße. Sehr wichtig ist, das richtige Gochugaru-Gewürz auszusuchen, weil das halt, das Koreanische ist halt einfach fruchtig und nicht nur scharf. Und dann aber muss das Rezept etwas Fruchtsüße haben und das gebe ich mal bei durch eine ganz reife Birne.
Ah, okay. Und die machst du auch so klein wie den Kohl dann?
Die wird mit der Paste püriert. Da kommen dann verschiedene noch Knoblauch hinein und eben das Chili-Pulver und die Birne, genau, und auch Zucker und Salz natürlich noch etwas. Ich mache auch immer eine große Portion, sodass ich halt davon auch 2-3 Mal Kimchi machen kann, damit man nicht jedes Mal die Paste neu macht. Hast du das schon mal probiert, Kimchi?
Nee, tatsächlich nicht. Das Einzige, was ich bislang fermentiert habe, ist Sauerkraut, weil ich aber auch feststelle, dass ich diesen Prozess des Fermentierens total spannend und toll finde. Und immer, wenn ich wieder Rezepte sehe, denke ich, ah, das musst du auch mal machen. Ich aber dann oft das Problem habe, dass ich es nicht esse nachher. Und ich glaube, Kimchi tatsächlich bei uns, wir sind alle so ein bisschen ängstlich, was Schärfe angeht oder empfindlich. Und deswegen bin ich tatsächlich, traue ich mich da nicht so richtig ran und habe auch so ein bisschen Sorge, dass es bei uns einfach im Kühlschrank stehen bleiben würde.
Ja, das Interessante bei Kimchi ist eigentlich, dass es gar nicht so scharf ist, finde ich, sondern eher so eine fruchtige Schärfe hat. Aber was hast du am Wochenende gemacht, Maike?
Ich war tatsächlich mal wieder essen. 2023 heißt das. Die sind, ich vermute, 2023 gestartet, aber haben jetzt in diesem Jahr den ersten Stern bekommen. Und wir hatten uns da mit Freunden verabredet, schon bevor der Stern da war. Deswegen haben wir noch einen guten Tisch gekriegt. Ich glaube, jetzt wird das schwieriger. Und es war ein super netter Abend. Die haben so ein ganz spannendes Konzept. Die haben ein veganes Menü und ein klassisches Menü. Und bei beiden Menüs ist aber gleich, dass der erste Gang, den nennen sie Taste the Waste, was erstmal jetzt nicht so ansprechend klingt. Aber das Konzept ist, dass sie von jedem weiteren Gang, der dann kommt, die Reste, die sie so nicht verwertet hätten, nutzen, um daraus ein eigenes kleines Gericht zu kreieren. Und dann kriegt man so 6-7 Schälchen. Du kriegst schon mal eine Idee davon, was da später kommt. Ist aber tatsächlich jeweils ein eigenständiges Gericht. Also das war super spannend. Und eins dieser Gerichte war ein Spargel-Panna Cotta, in das ich mich wirklich blitzverliebt habe und tatsächlich auch den Koch um das Rezept gebeten habe.
Sehr ansprechend. Also bei Spargel ist es bei mir ja auch immer aus der abgeschälten Schale und den Holzenden tatsächlich immer noch eine Suppe mache. Manchmal vergesse ich sie dann hinterher tatsächlich zu machen für den nächsten Tag. Und es gab ja jetzt auch sehr viele interessante Kochbücher, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ich finde es immer so ein bisschen vom Konzept Kochbuch ein bisschen schwierig, weil du ja bei uns beim Testen erst die Reste produzieren musst, um dann daraus nachzukochen. Aber natürlich ist es eigentlich total wichtig, sich des Themas nochmal anzunehmen. Also was bei mir so sich nachhaltig verändert hat, dass ich da gerade so bei Blättern von Kohl und den Holzstrunken, dass ich die viel mehr im Grunde jetzt komplett verwende.
Ja, und es gibt ja so ganz basic Sachen, dass man Gemüsereste einfach zu einer Brühe aufkocht. Die kann man einfrieren, die kannst du immer behalten. Was ich tatsächlich jetzt immer sammle, sind, wenn du von Bio-Äpfeln die Kitchen und auch die Schalen nimmst, kannst du auch einfrieren und wenn man genügend zusammen hat, setze ich dann Apfelessig zu an. Ist auch aus einem der Kochbücher, gibt es auch das Rezept auf Valentinas zu. das ist sowas, das ist relativ schnell gemacht, weil du halt das einfach nur nicht in Müll tust, sondern tust es in einen Zipbeutel und frierst es weg. Und wenn der Beutel voll ist, kann man diesen Essig auch sehr leicht ansetzen. Ja, man muss es sich einfach immer mal wieder bewusst machen und ich freue mich immer über so kleine Kniffe, wenn man sie wieder irgendwo findet.
Ja, und wenn sie dann natürlich total verfeinert werden, wie in so einem tollen Restaurant, ist es natürlich nochmal sehr inspirierend, finde ich. Ja, das ist ein wahnsinnig wichtiger, schöner Trend, finde ich auch.
Wir gucken ja gleich auch nochmal auf andere Rezepte und haben uns da aus dem großen Fundus von Valentinas ein bisschen was rausgesucht. Für alle Menschen, die jetzt nicht über den Blog zu diesem Podcast gefunden haben, das ist ja nun mal der erste Podcast, den wir jetzt heute machen. Katharina, erzähl du doch nochmal kurz, was ist Valentinas eigentlich?
Valentinas ist ein Blog über Kochbücher und ihre besten Rezepte. Die Idee ist, dass wir erst aus den Kochbüchern kochen und dann tatsächlich die Rezension verfassen und die geht mit den besten Originalrezepten online. Wir, das sind inzwischen ein Team mit 16 Rezensentinnen, die beständig aus Kochbüchern kochen. Das kann man auch nachlesen auf der Website. Wir haben eine Backstage-Seite, die laufend dokumentiert, aus was gerade gekocht wird. Und die Rezensionen gehen dann eben mit den Rezepten online. Ich habe den Blog 2008 gegründet. Damals startete gerade das Internet und ich wollte unbedingt was machen, weil ich im Verlegerischen tätig war und ich Printbücher machte. Und wer das einmal erlebt hat, wie aufwendig Printbücher sind und damals noch mit Fax und so, Korrekturschleifen, war ich völlig begeistert vom Digitalen und dachte, das probiere ich aus. Und dann habe ich halt Privates gemacht und bei uns ist Essen und Kochbücher stark in der Familie verwurzelt und habe mir dieses Thema geschnappt, weil ich dachte, das kann ich abends neben Familie, Vollzeitjob noch so einen Blog aufbauen. Und es hat geklappt.
Sehr stark. Wie groß ist es mittlerweile? Bei wie vielen Rezepten sind wir da inzwischen?
Ja, es ist inzwischen ein sagenhaftes Archiv mit 3700 Rezepten. Diese Rezepte sind ja hinter einer Paywall. Die Rezensionen sind für alle zugänglich. Und ich versuche auch immer, das weiter zu strukturieren, weil es natürlich immer echt einfach eine irre Angebot jetzt ist, weil es halt auch wirklich tolle, getestete Rezepte von tollen Autoren sind. Und es ist halt eigentlich, ja, wie so eine Best-of-Archiv von wirklich guten Rezepten.
Und wir nehmen uns in jeder Folge auch ein Rezept aus diesem riesigen Archiv raus, kochen es nach, sprechen darüber, wie es schmeckt und sprechen auch darüber, aus welchen Büchern diese Rezepte stammen und was zu diesem Thema noch alles zu erzählen ist.
Das Rezept.
Heute haben wir ein Rezept als Auftakt gekocht, beide, und haben beide das vor uns stehen und es duftet schon herrlich. Das ist ein Bicherin, heißt es, und es ist ein Heißgetränk in Schichten aus Kaffee, Schokolade und Sahne. Super köstlich. Es war ein Trendgetränk in Turin des 18. Jahrhunderts. Das kann man nachlesen in dem tollen, tollen Kochbuch in 80 Cafés um die Welt von Lani Kingston. Das ist im Gestaltenverlag erschienen, die tatsächlich halt Kaffee auf der ganzen Welt vorstellt. Also Kaffeegetränke, genauer gesagt. Ja, und gewöhnlich, schreibt sie, wird es vormittags getrunken, erfreut sich heute in der gesamten Region Piemont großer Beliebtheit und jetzt auch bei uns, würde ich sagen.
Ja, probieren wir es doch mal.
Ganz köstlich.
Oh ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Mhm. Hast du das auch mit diesem Löffel gemacht, wie das im Rezept stand? Also ja. In Espresso muss man ja, also erst die heiße Schokolade unten mit echter Schokolade, was schon 60 Gramm sogar, dann 40 Gramm. Aber ich dachte, oh, so eine halbe Tafel Schokolade zum Frühstück ist schon mal auf jeden Fall ein guter Start. Dann sollte man über einen Löffel diesen Espresso in das Glas laufen lassen, damit man zwei Schichten. Hast du das geschafft?
Genau. Also es sah bei mir auch nicht so perfekt aus, aber man sieht tatsächlich diese Schichten fast wie so ein Tiramisu zum Trinken, könnte man fast sagen.
Stimmt, ja, von Tiramisu hat es auf jeden Fall was.
Ich finde ich richtig toll, weil halt die heiße Schokolade bekommt durch den herben Kaffee halt eine süße Note und wird so ein bisschen charaktervoller. Aber eben auch nicht so, dass es gleich wieder ein Kaffee ist. Es ist eigentlich ein Kakao, der irgendwie mehr Profil hat, ja. Und ein bisschen herber ist. Ganz toll. Ich bin begeistert.
Wenn man sich jetzt tatsächlich mal damit nach Italien träumt, ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Getränk.
Ich fand es sehr interessant. Einmal hat mich das Buch, das hat damals Charlotte Schrümpf für Valentinas rezensiert, sehr interessant, weil so diese Kulinarik auch widerspiegelt. Du hast ein Produkt, in dem Fall der Kaffee, und die ganze Welt macht Unterschiedliches draus. Und deswegen hatte ich halt auch dieses Getränk eben ausgesucht, weil es so dafür steht. Und natürlich Italien, weil ja jetzt der Sommer kommt. Und viele italienische Kochbücher, wie ich gesehen habe.
Man denkt ja, es gäbe über Italien genügend Kochbücher. Es kommen aber dieses Jahr nochmal eine Menge.
Ja, es war mir richtig aufgefallen. Sommer ist natürlich immer Zeit der mediterranen Küche. Es ist einfach, es hat halt diese tollen Zutaten, die wir ja inzwischen auch hier alle bekommen. Aber in diesem Jahr kamen doch einige neue nochmal. Eins über Rom, eins aus der Toskana mit Familiengeschichten. Dann aber auch einfach mit klassischen italienischen Küchen. Bemerkenswert ist schon dabei, dass die Rezepte authentischer werden, sich die Region nochmal diversifizieren. Das ist doch sehr auffallend und es gleichzeitig aber auch nochmal neue Konzepte probiert werden. Also da ist zum Beispiel gerade das Kochbuch Splendido oder die zwei Kochbücher.
Ja, ich habe mir sogar das erste tatsächlich dann auch mal gekauft. Die haben gar keine Mengenangaben mehr, ne? Die sagen so, man soll aus dem Bauch raus einfach, sie sagen nur noch die Zutaten und jeder soll so viel davon dran tun, wie er meint, dass es richtig ist.
Ja, das finde ich ein erstaunliches Konzept. Ich fand von der Idee her, vom Konzept her gedacht, fand ich das total plausibel, weil das ist ja eigentlich die italienische Küche weitergedacht, ne? Das sind ja wirklich eben die Stärke dieser Küche, dass du halt relativ schnell Rezepte, die du liebst, halt freihändig kochst und so einigermaßen an der ursprünglichen Idee dranbleibst. Und die Rezensentin des Erstlings und des zweiten Werks waren beide total begeistert. Es hat geklappt. Wie war das bei dir? Hast du schon was ausprobiert?
Ich muss sagen, ich habe nicht viel draus gemacht. Ich habe es mir durchgeguckt und war auch so völlig inspiriert. Und dann habe ich aber doch, ist es in meinen ja auch schon relativ vollen Kochbuchschrank wieder ein bisschen verloren gegangen, weil mir da tatsächlich, ich koche auch nicht sklavisch nach Rezept. Ich habe auch meine Küchenwaage nicht immer neben mir. Anders als mein Mann, wenn der mal in die Küche geht, das muss also wirklich aufs Gramm genau dann alles sein. Also da bin ich auch freihändiger unterwegs, aber so dieses völlig Freie hat mich dann auch ein bisschen ratlos manchmal zurückgelassen. Aber gut, dass du es nochmal erwähnst, dann sollte ich es tatsächlich auch nochmal rausholen.
Ja, für den Sommer.
Hast du denn tatsächlich auch vielleicht einen Tipp, womit man so ganz gut einsteigt?
In Deutschland ist sehr beliebt und ich habe es auch natürlich da, die echte italienische Küche von Sabine Selzer eben und Reinhard S. Das ist tatsächlich 1990 veröffentlicht worden und gibt es ja immer noch. Und ich habe sogar eine Freundin, die sagt, nur dieses eine braucht sie und nichts anderes. Also ich kenne sehr, sehr viele, die daraus kochen. Ich glaube, damit wird man für diese klassischen Rezepte sehr glücklich. Wichtig ist immer, ein Referenzkochbuch da zu haben, wo man halt nachschaut, das sind die Klassiker. Der Silberlöffel ist sicherlich da auch zu nennen. Ich bin aber kein so großer Fan des Silberlöffels. Mich erschlägt dieses Buch auch ein Stück weit.
Also wo du auch sagst, man braucht immer so ein Referenzkochbuch. Letztes Jahr waren wir im Italienurlaub und ich habe auch da ein Buch mitgenommen, was ich eben rezensiert habe, auch für Valentinas. La Cucina con Amore heißt das. Und das war natürlich total schön, auf dem Campingplatz dann eine Spaghetti Carbonara zu machen. Ja, hatte man natürlich den ganzen Flair, den man auch so braucht, schmeckte gleich doppelt so gut alles. Was ich aber häufig dann auch mache tatsächlich, ist mir dann ein, zwei neue Sachen und dann aber auch wirklich Klassiker. Also dann anzugucken, wie macht die eine Spaghetti Carbonara? Gibt es da noch einen Trick? Kann ich das noch abwandeln? Die habe ich natürlich schon 50 Mal gekocht und bräuchte auch nicht zwingend ein Rezept. Aber tatsächlich so die Schritte, wie die das macht, wie die eine Cremigkeit herstellt, das fand ich dann auch wieder spannend.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich würde auch sagen, wenn ich Kochbücher so querlese, schaue ich mir sicherlich immer Rezepte an, Klassiker, die ich kenne, wo ich ein bisschen Ahnung habe und kann anhand dessen natürlich relativ schnell sehen, wie das so ist. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer wieder den überraschenden Moment, finde ich, dass man Rezepte nicht antizipieren kann geschmacklich und ab und zu einfach auch ausprobieren muss. Das ist jetzt bei den Klassikern jetzt nicht so, aber bei den Innovativen, ne, da denkt man so, hä, was ist denn das? Und probiert es dann mal aus und man erlebt, also ich glaube auch niemandem, der sagt, der kann jedes Rezept vorschmecken aus dem Text heraus. Ich glaube, das ist nicht möglich.
Das stimmt. Du hast gesagt, du glaubst, dass es viele Neuerscheinungen gibt, weil auch so ein Wunsch nach Leichtigkeit da ist. Das heißt, Essen ist nicht mehr so politisch wie früher?
Ja, eindeutig. Also das nehme ich ganz stark wahr. Wir sind in einer Zeit, in der es unglaublich viele Krisen gibt. Und ich glaube, dass halt die Menschen und die Köchinnen zu Hause, dass das Essen auch zunehmend was sehr Privates ist und vor allem auch was in Ruhe gelassen werden soll von einem zu viel Nachdenken. Die Leute wollen, dass dieses Essen nicht auch durch Krisen noch behaftet ist, sondern einfach, dass es halt eine Ruheinsel ist, ein Anker ist und eine Leichtigkeit auch im Leben behält. Und daher auch diese italienische Küche, die ja halt einfach direkt ins Herz geht, so unheimlich unkompliziert ist, auch schnell erreichbar ist. Es ist, glaube ich, einfach so eine Sache, wo du sagst so, ich möchte einfach nur gut essen, lasst mein Essen in Ruhe, so, ne, auch als kleine Trutzburg sozusagen.
Dann suchen wir uns doch auch noch mal kurz hier unser kleines italienisches Café, ziehen uns noch mal für einen Schluck zurück in den Sommerurlaub, bevor wir dann gleich auch mal noch auf weitere Neuerscheinungen gucken. Unser Kakao-Kaffeesahne ist auf jeden Fall als Rezept auf Valentinas zu finden, packen wir in die Shownotes. Und da haben wir auch alle anderen Kochbuchtipps gesammelt, die wir hier so angesprochen haben. Da findet ihr nachher eine lange Liste, eine lange Einkaufsliste für euer Kochbuchregal. Und schauen uns jetzt mal an, welche Bücher bei den Valentinen gerade in Arbeit sind.
Druckfrisch.
Wir schauen heute in das Buch von Julius Roberts, einem jungen britischen Autor, der schon als der neue Jamie Oliver gehandelt wird. Nachdem der 2,5 Jahre in einem Restaurant in London gearbeitet hat, ist Julius Roberts im Südwesten Englands aufs Land gezogen und betreibt da eine Farm mit Schafen, Ziegen und Hühnern und einem gut laufenden Instagram-Kanal. Und jetzt ist sein Kochbuch vom Kochen und Leben auf dem Land im DK-Verlag erschienen, mit 100 Rezepten und vielen Geschichten über seinen harten Alltag auf dem Bauernhof. Und für Valentinas hat Christiane Schwert dieses Buch gerade in ihrer Küche liegen. Christiane, beim ersten Durchblättern, hast du da tatsächlich an Jamie Oliver gedacht oder was war dein Eindruck?
Ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht an Jamie Oliver gedacht. Das habe ich erst dann auch später gelesen, dass er damit verglichen wird. Ich finde, der Vergleich hinkt auch total. Das Einzige, wo ich, also um beide Personen gibt es einen starken Hype, vielleicht den Celebrity-Charakter von beiden, aber jetzt erstmal so auf den ersten Blick, finde ich, gibt es keine Ähnlichkeiten. Einfach weil, ja, damit gehen wir eigentlich schon fast ein bisschen in die Tiefe, weil es auf kulinarischer Ebene für mich keinen direkten Vergleich gibt. Also ihren Zugang zum Kochen ist von beiden Seiten eigentlich ein komplett anderer. Während Jamie Oliver für mich ja viel mehr eine klare Message irgendwie hat, auch eine kulinarische Message, ist es ja irgendwie bei Julius Roberts eher so, da geht es ja eher so sehr um das eigene, die eigentliche Verwirklichung von Träumen und wie man leben will und wie man essen will. Und ja, Jamie hat ja damals irgendwie die Kochwelt total aufgewühlt mit einer neuen Art zu kochen, mit einem neuen Zugang, mit einem einfachen Zugang, jeder soll kochen lernen. Das sehe ich bei Julius Roberts jetzt irgendwie nicht so.
Wenn wir jetzt mal dann Jamie Oliver beiseite lassen und uns tatsächlich auf Julius Roberts konzentrieren, was war denn so dein erster Eindruck, als du das durchgeblättert hast? Haben dich da direkt viele Rezepte angesprochen oder was ist dir so aufgefallen?
Naja, also erstmal war ich natürlich, wie wahrscheinlich alle, die dieses Buch in die Hand nehmen, total geflasht von diesen wahnsinnig schönen Aufnahmen. Also es ist ja sehr, sehr stimmungsvoll, die Felder, über die der Nebel wabert im frühen Morgenlicht. Da möchte man selber den Winter, den harten Winter Südwesten Englands gern an der Seite von Julius Roberts verbringen. Also es ist wahnsinnig schön inszeniert. Es sind tolle Landschaftsaufnahmen. Die Gerichte sind sehr einladend dargestellt. Also das ist irgendwie ein sehr, ja, wie soll ich sagen, romantisierter Zugang zum Landleben, der uns da gezeigt wird. Sehr idealisierend. Er beschreibt natürlich auch immer wieder die Härte des Landlebens. Aber was wir da erstmal auf den Bildern zu sehen bekommen, ist ja sehr romantisch und wahnsinnig einladend. Und ja, weckt eine große Sehnsucht, irgendwie selber auf dem Land leben zu wollen und kochen zu wollen. Und das spiegelt sich dann schon auch ein bisschen in den Rezepten. Also der erste Eindruck ist super.
Was hast du denn bislang daraus gekocht?
Vielleicht vorweg so mein Zugang, oder er unterteilt es ja in die Jahreszeiten. Und für mich sind die Jahreszeiten natürlich an das gebunden, was in den Jahreszeiten wächst. Jetzt ist das, was ich in dem Buch finde, sind aber relativ, finde ich, viele Fleischgerichte und relativ viele Gerichte auch mit Fisch. Und das finde ich dann wiederum ein bisschen so erstaunlich, wenn ich eigentlich, auch das Buch ist ja unterteilt in die 4 Jahreszeiten, also nicht nach einer Menüfolge, sondern nach den 4 Jahreszeiten. Und wenn ich das dann sehe, und dann spiegelt sich das auf Rezeptebene eigentlich nicht unbedingt wider. Also natürlich gibt es irgendwie im Frühjahr irgendwie wahnsinnig viele Spargelrezepte, aber vieles ist dann doch mit Fleisch oder Fisch. Und meine Auswahl oder mein Wunsch wäre auch gewesen, irgendwie eigentlich nach mehr Gemüserezepten. Nur das war meine Erwartungshaltung, sagen wir es so rum mal. Und die hat sich nicht ganz eingelöst. Ich habe verschiedene schon gekocht. Vieles auch sind irgendwie einfach so Klassiker wie eine Salsa Verde zum Fisch. Das habe ich sowieso festgestellt. Also es gibt jetzt nicht so eine starke allgemeine, eine starke eigene kulinarische Handschrift, dass es so eine eigene kulinarische Philosophie geben würde, sondern viele sind natürlich irgendwie auch Klassiker in Varianten. Es gibt eine Quiche, es gibt eine Focaccia, es gibt viele Pasta-Rezepte, es gibt Eintöpfe, es gibt Pies, also herzhafte Küche, eine Art Hausmannskost vielleicht. Nichts finde ich jetzt, ein bisschen gemein gesagt, was unbedingt über die Summe der Zutaten hinausweist, finde ich teilweise. Also wenn ich das Rezept lese und lese die Zutaten, dann kann ich mir ungefähr, habe ich eine Vorstellung davon, wie das Rezept schmecken wird. Das schmeckt gut, aber es ist jetzt nicht überraschend oder es ist nichts dabei, wo ich sagen würde, das hätte ich noch nie gesehen oder noch nie gelesen. Interessanterweise fand ich sogar, um nochmal den Bogen zu Jamie irgendwie zu finden, also dass es Rezepte gibt, Tomatencurry gab es in einem der letzten Jamie Oliver Bücher, diese Spinat-Knudi, das sind wie so Spinat-Gnocchi, gibt es von Jamie Oliver ein Rezept. Also ja, die Rezepte, die ich gemacht habe, waren alle toll, also lecker, da gibt es gar nichts dran auszusetzen. Zum Beispiel Linsen, das ist irgendwie, nimmt er so als so eine Basis, finde ich eine gute Idee, auch einen großen Topf irgendwie Linsen mit Thymian und Weißwein, schmeckt sehr gut, kann man dann irgendwie einen gebratenen Fisch draufsetzen oder ein paar gute Bratwürste. Die Hälfte kann man einfrieren oder er sagt, wenn was übrig ist, einfach ein bisschen verlängern mit Curry und man hat eine gute Soße zu Pasta. Das ist alles grundsolide, das sind gute Ergebnisse, da waren bisher keine Flops dabei, aber es ist nicht der große Wurf in meinen Augen.
Ja, vielen Dank. Das ist ja schon mal ein ganz guter Eindruck. Sind wir gespannt, wie in deiner Rezension das dann nachher unterm Strich ausfallen wird. Die gibt's dann natürlich auf Valentinas zu lesen. Wenn ihr das Buch schon habt, schreibt uns doch gerne auch eure Lieblingsrezepte daraus. Und welche Bücher gerade in Arbeit sind, könnt ihr bei Valentinas auch immer nachschauen. Unter der Rubrik Hinter den Kulissen halten wir euch da immer auf dem Laufenden.
Heute zu Gast.
Wir haben heute zu Gast Julia Hirsch, seit über 20 Jahren Food-Fotografin.
Ja, genau. Also erstmal danke auch für die Einladung, freue mich sehr.
Du bist, Julia, für unterschiedliche Zeitschriften tätig, aber fotografierst eben auch für Kochbücher. Und wir haben uns zuletzt getroffen in Frankfurt auf der Buchmesse und da haben wir ein sehr spannendes Gespräch gehabt über Food-Fotografie und auch KI. Und das hat uns sofort auf die Idee gebracht, dass wir da nochmal mit dir ein bisschen intensiver uns austauschen wollen, auch in diesem Podcast. Aber vielleicht als erstes mal die Frage, als du gestartet bist mit der Food-Fotografie, das war ja noch eine andere Zeit, eine Zeit, in der nicht jeder sein Abendessen im Restaurant fotografiert hat. Was war das denn für eine Kochbuchzeit damals?
Die Zeit war tatsächlich total anders. Ich habe eigentlich bei Food eher über Wolfram Siebeck noch angefangen, übers Zeitmagazin. Das fiel mir noch so ein, meine wirklich Early Beginnings waren da sehr Freestyle und auf einmal war es so, ach Mensch, wenn die das so toll künstlerisch mit dem Paprika kann und Hans Hansen klatscht, dann kann die wohl auch Food. Und dann kam irgendwann eine Agentin und hat gesagt, du Julia, du könntest ja auch mal Kochbuch machen, mal so ein bisschen länger und mal so richtig so im Stück und so ein ganzes Projekt. Und ich habe mich darauf eingelassen und es war damals natürlich schon auf jeden Fall ganz klar mehr Etat da, also so größere Summen, die man ausgeben konnte, so dass es ein Dreierteam gab, also Food Styling und Styling, Requisite, aufwendige Moodboards und dann auch viel mehr Tage zum Shooten. Das ist jetzt alles ein bisschen eingedampft aus Kostengründen.
Was fasziniert dich denn selber am Kochen und an Rezepten?
Mich fasziniert eigentlich diese wahnsinnig wichtige, ja, dieser Aspekt, dass wir ständig essen müssen, wollen auch und dass ein unfassbar schönes Thema ist, um auch Menschen zu verbinden, um eigentlich so eine Emotionalität auch rüberzubringen. Ich als Mutter, alleinerziehende Mutter, als Food-Fotografin, habe meinen Kindern doch irgendwie so die ganze, dadurch, dass ich sehr viel jeden Tag Food-Fotografie hier immer jeden Tag irgendwas in Indien, die Welt zu Gast. Welches Buch fotografierst du denn heute, Mama? Oder welches, nicht nur immer Buch, auch andere für Zeitschriften, andere Themen. So dass man eigentlich auch die Weltkulturen zusammenführt, dass man über Essen auch sehr viel über die Welt lernen kann. Und ja, eigentlich gesunde Ernährung spielt eine Rolle. Dieses Thema ist an sich sehr faszinierend rundum.
Ich würde gerne nochmal deinen Input der Emotionalität von Essen aufgreifen, weil das ja auch sehr dolle verknüpft mit deinen Fotos. Welche Bedeutung hat Emotionalität bei deiner Food-Fotografie?
Oh, ich finde sogar, dass das immer stärker eigentlich nach vorne tritt, weil natürlich auch die Welt sich da geändert hat mit der Kollegenschaft, mit Influencer, mit Instagram-Leuten, mit Menschen, die einfach ein Handy von oben halten und das auch toll machen, durchaus, auch Erfolg haben. Das respektiere ich auch, aber wo man dann vielleicht doch einfach, wenn man drauf guckt, aufs Foto denkt, das ist jetzt so besonders, dass ich es kochen möchte.
Du hast gesagt, ein Bild muss direkt Lust machen zu essen. Jetzt hatten früher Kochbücher ja gar keine Bilder und es gibt auch heute noch Kochbücher ohne Bilder. Was bringt ein gutes Bild einem Kochbuch noch?
Ja, ich glaube schon, dass wir immer mehr diese visuelle Welt auch haben. Also wir sehen ja bei Instagram und TikTok, dass selbst die Frequenz dessen, wie ist die Aufmerksamkeit bei auch natürlich der nachfolgenden Generation oder überhaupt auch bei uns selbst schon, selbst wenn wir, die Eltern, haben alle ein Handy und gucken dauernd eher Bilder, als dass sie wirklich einen E-Reader haben und ein Buch lesen. Und dadurch, dass das so toll nahegebracht wird, so niederschwellig, ist der Weg über das Foto, glaube ich, sehr stark gerade der Weg, der gegangen wird.
Also ich empfinde ja ganz stark, dass die Fotografie eigentlich auch die Persönlichkeit eines Kochbuchs formt, beziehungsweise das sofort sichtbar macht. Also das ist ja im besten Fall eigentlich, dass die Grafik und die Fotografie bereits schon dir intuitiv sagt, was dich für ein Kochbuch erwartet.
Ja, ich glaube tatsächlich, es gibt viele Menschen, die würden kein Kochbuch kaufen, wenn da nicht genügend Bilder drin sind. Die Bilder sind ja das, was einen dann als erstes ansprechen, damit man dann überhaupt sich das Rezept daneben anschaut. Du hast ja auch gesagt, dass man tatsächlich damit Lust macht aufs Essen, aufs Kochen. Wie viel von deiner eigenen Persönlichkeit steckt denn dann auch in solchen Bildern?
Ich denke schon auf jeden Fall die sogenannte Handschrift, also dieser persönliche Dreh, den man da so reinbringt. Ich habe jetzt gerade ein Buch fotografiert, da wurde ich so ein bisschen zurückgepfiffen, weil es da mehr um auch Gesundheit vorrangig ging. Und das ist auch ein ganz tolles Thema und auch ein tolles Buch. Aber da muss man eigentlich sehr reduziert arbeiten, alles weglassen, sich mehr konzentrieren, wirklich nur auf das Food. Und da muss ich sagen, es fällt mir schwer. Dann liege ich dann nachts im Bett und denke, hast du schon wieder zu viel erzählt? Und das habe ich der Kundin nochmal geschrieben und gesagt, sorry, ich kann das schlecht halten, diesen Kurs, weil meine Handschrift ist eher so, dass immer doch ein bisschen was Menschliches, also es ist ein bisschen mehr menschlich, dass was krümelt, dass ein bisschen Stoff da ist, also so nicht so eine Kühle, so eine Entrücktheit eigentlich. Und die ist dann teilweise, finde ich, in Trends, wenn ich mir das anschaue, was ist eigentlich trendmäßig los bei der Fotografie, welches Licht, welches Styling, wie sehen jetzt Bücher aus. Teilweise ziehen natürlich meine Kunden auch nach, wollen dann solche Bilder und Briefings, versuche dann immer noch meinen persönlichen Look trotzdem reinzulegen, das so gut zu machen, aber dass man irgendwo merkt, da hat jemand liebevoll dieses Bild gemacht und natürlich eigentlich im Team, weil das bin ich nie alleine.
Jetzt haben wir ja, als wir uns auf der Messe trafen, da war so ein bisschen wie ein Gruselgeist, der darüber schwebte, das Thema KI. Also die Frage, was macht das mit Verlagen, was macht das mit Büchern insgesamt, aber auch im Speziellen mit Kochbüchern, was kann KI da eigentlich? Und da waren wir sehr überrascht, als wir dich trafen und du da sehr offen erstmal warst oder auch sehr neugierig. Woher kommt das?
Das ist wahrscheinlich so ein bisschen familienbedingt. Ganz klar, meine Eltern, muss ich an dieser Stelle mal loben, die sehr, sehr vorne immer waren bei meinem Vater, meine Mutter noch ist. Meine Mutter ist 90, ist noch Geschäftsführerin. Sie gibt es gerade ab und überlegt, wie sie das mit dem Erbe macht. Schickt irgendwelche PDFs nach Paris, muss das umwandeln und ist sehr interessiert, googelt viel, kann Emojis selber herstellen und alle sagen, was von deiner Mutter, okay. Es sind so Kleinigkeiten im Back, die mir immer gezeigt haben, wenn man neugierig bleibt, weil du kannst eigentlich den Geist nicht mehr in die Flasche zurückbringen. Das ist mir eigentlich schon immer klar gewesen. Und ich habe eine Tochter auch, die das studiert, so Management of Information Systems and Digital Innovation, mit der ich sehr stark natürlich so am Puls der Zeit dadurch bleibe. Sie hat das so in London studiert und wir diskutieren da viel, wo geht es hin, was ist überhaupt in der Welt los an Wandel und da kommen oft auch diese Philosophie oder überhaupt diese Gedanken von, wie stellt man sich da auf und wie bleibt man hier in dieser Gesellschaft irgendwie ein bisschen part of the game und ich muss das gar nicht mehr groß antrainieren, ich habe es schon auch in mir, bin da auch vielseitiger aufgestellt, also nicht nur was das angeht, sondern auch insgesamt, wie sich alles wandelt und diese Angst davor hemmt einen ja nur. Ich habe schon auch ein paar andere große Aufgaben in meinem Leben lösen müssen. Mit Angst wird das nichts, also da muss man schon proaktiv reingehen. um dann auch zu wissen, von was die da alle reden. Und ich merke halt, dass viele durch die Angst blockiert sind und sich dann was anderes suchen. Aber ich glaube, das verfolgt einen. Diese Digitalisierung geht ja in vielen Berufen, in allen möglichen Berufszweigen, egal wo. Und ich stehe an der Kasse, soll ich selbst einscannen? Habe ich jetzt mein Bankkonto auf dem Handy als Apple Pay, whatever? Überall merkt man, die es nicht machen, die es machen. Und irgendwann gibt es diese Möglichkeiten oft auch gar nicht mehr. Und man wird ein bisschen rausgekickt aus diesem System.
Die spannende Frage aus meiner Sicht wird ja auch sein, was macht das mit den Produkten, wenn, wie ja auch schon geschehen, ganze Magazine eigentlich gar nicht mehr vom Mensch, also auch nicht von seiner Inspiration erstellt wird, sondern im Grunde von einer KI, die ja auch gespeist wurde mit kreativen Leistungen. Also die zieht ja auch sozusagen ihre Sache her. Wie schätzt du das ein?
Ich habe natürlich den Luxus, diese Aufträge noch zu haben, die man klassisch hier bewerkstelligt. Und insofern fand ich das schon auch aber sehr, sehr überraschend gut. Und das macht einem schon ein bisschen Kopfzerbrechen, weil man möchte nicht. Also der Tenor hier in meiner ganzen Bubble ist natürlich, das will keiner. Man möchte nicht, gut, da müssen wir wieder Bürosysteme erfinden, wo man dann, jeder sitzt dann da mit seinem Laptop und sagt, guck mal, was ich gepromptet habe, wie findest du das? Weil dieses Lonesome-Ding, so jeder allein im Homeoffice, das hatten dann Corona nicht gut. Also ich bin da jetzt relativ offen und frei noch, habe aber diesen Luxus auch meines Alters, dass ich jetzt hier nicht ganz dringend überlegen muss, wie das die nächsten 10 Jahre wird.
Ich habe dazu zwei Gedanken. Also einerseits habe ich ja bei der Digitalisierung voll mitbekommen, weil ich auch von Anfang an die mitgemacht habe. Damals ist ja auch Valentinas entstanden. Und ich weiß noch, wie viele gesagt haben, das Internet wird wieder weggehen. Das war ganz lange so ein Rettungsring für viele. Und dann ist es genau so, wie du gesagt hast. Dann ist die Entwicklung fort. Viele haben nicht mitgemacht. Und jetzt ist sie so weit, dass du da schwerlich irgendwie noch einsteigen kannst. Bei der KI würde ich sagen, ist es natürlich jetzt auch, die negative Resonanz ist so groß, aber natürlich wird sie so viele Vorteile bieten, dass sie sich durchsetzen wird und man kann eigentlich nur mitschwimmen. Auf der anderen Seite sehe ich aber den Aspekt sozusagen, gerade bei den Kochbüchern, die ja im Augenblick, wir sehen ja am Markt ganz viele Kochbücher, die ja im Grunde von Protagonisten, von Autorinnen getragen werden. Also eben das Menschliche sozusagen, auch das ist, weshalb wir diese Bücher kaufen. Und da ist ja halt auch die Frage halt auch nicht nur bei dem Text, sondern auch bei den Bildern, ob das nicht doch einen Unterschied machen wird. Und ich denke schon, aber es wird natürlich bei Momenten helfen, wie du erzählt hast, so diese berühmte Text-Bild-Schere, ne? Also es fehlt die Holunderblüte drauf, die man halt dann ganz einfach mal inszenieren kann nachträglich.
Ja, es wird sicher auch noch weiter galoppieren, weil natürlich kann man sich da auch künstlerisch Sachen überlegen für so Kochbücher, dass man ganz neue Welten erschafft. Da geht es jetzt sehr schnell auch in den Kitsch, wenn ich mir das angucke. Man muss da sehr vorsichtig sein. Ich habe lange 5 Jahre oder 6 studiert. Ich bin ewig in diesem Job. Ich habe wirklich ein gutes Auge, glaube ich, für all das. Habe davor gar nichts Angst und denke immer, ach, keine Ahnung, was ich da demnächst mal irgendwann mitmache. Aber es ist eher für mich eine erweiterte Option. Und ich bin ganz sicher, dass man das nicht zurückrauben kann. Das ist aber trotzdem immer alles sehr, sehr im freien Fall, also jetzt wirklich konkret Rezepte und so, da sind wir irgendwie, denke ich, jetzt noch länger nicht so, aber spannende Dinge tun sich da schon und da müsste man sich vielleicht mal im Jahr nochmal unterhalten.
Ja, sollten wir unbedingt machen. Vielen Dank, Julia, das war super, super spannend. Ja, ganz toll, vielen Dank, ja, super, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Das ewige Regal.
Katharina, wie viele Kochbücher hast du aktuell?
Ich habe vor kurzem wieder reduzieren müssen, weil wir umgezogen sind und das Regal in einem Berliner Altbau mit 4 Meter Höhenstand musste auf 1,5 Meter reduziert werden. Und ich fand aber diesen Prozess eigentlich sehr gesund, mal wieder durch die Kochbücher zu gehen und tatsächlich festzustellen, nee, das brauchst du da nicht mehr und das interessiert dich auch nicht mehr. Als Sammlerin hast du erst dieses Bedürfnis, thematisch alles abzudecken, interessante Neuerscheinungen dabei zu haben. Und im Laufe der Jahre hat sich meine Haltung eigentlich zur Sammlung verändert, dass ich wirklich auch nur noch die Bücher haben will, aus denen ich gerne kochen möchte, die ich für wirklich wertvoll halte, weil tatsächlich wertvoll ist der Platz. Und der ist eben nicht unbegrenzt. Das geht wahrscheinlich allen Sammlerinnen so. Geht es dir auch so, Maike?
Ja, das stimmt. Ich habe in meiner Küche ein Kochbuchregal mit einbauen lassen direkt. Das sind, glaube ich, ja, insgesamt vielleicht 4 Meter, die ich so habe. Ich habe jetzt allerdings im Keller noch ein großes Regal dazu gebaut, weil ich mich dann doch noch nicht von allem trennen konnte. Das kann ja echt große Ausmaße annehmen, auch wenn man immer mal ab und zu aussortiert. Aber wir wollen in dieser Kategorie Evergreen mal einfach nur den Gedanken aufmachen. Gehen wir mal davon aus, nicht jeder hat ein eigenes Kochbuchzimmer zu Hause. Gehen wir stattdessen davon aus, ich habe ein Regalbrett in meiner Küche. Welches Buch sollte da auf jeden Fall stehen, Katharina?
Habe ich eine klare Meinung, und zwar zum Thema Vorräte, einkochen, einlegen, verfeinern, kleine leckere Sachen machen, sollte man das Kochbuch Speisekammer von Lisa Eisenmann Frisk und Monika Eisenmann unbedingt da stehen haben. Es ist ein tolles Kochbuch. Ich habe es gerade wieder in die Hand genommen und dachte so, es ist einfach umwerfend. Kennst du das, Maike?
Ja, ich habe auch jetzt mal reingeblättert, mir auch direkt tatsächlich ganz viele Notizen gemacht.
Eins meiner Lieblingsrezepte, die ich immer wieder mache, ist das rote Sauerkraut mit Möhren und Frühlingszwiebeln, Koriander und Chili eingelegt. Ich mag tatsächlich gerne immer etwas Eingelegtes, ein Glas im Kühlschrank. Das ist, sieht total schön aus, weil der Rotkohl natürlich eine tolle Farbe hat. Dann kommen die Möhren dazu als Kontrast und Koriander und Chili geben einfach schönen Geschmack. Das ist einer meiner Lieblingsrezepte daraus. Aber ich muss sagen, es ist auch ein Kochbuch. Immer wenn ich es zur Hand nehme, denke ich so, ich bewundere die Autorin, die dieses Buch geleistet haben. Zum einen seine Vielfalt, ne? Der inhaltliche Umfang. Es geht mit Würzsoßen los und endet mit Süßigkeiten, die man selber machen kann. Dabei sind viele innovative Ideen, die ich jetzt auch Jahre nach dem Erscheinen des Kochbuchs für immer noch innovativ halte. Also die waren echt weit voraus mit ihrer Zeit und sie sind natürlich auch weltweit unterwegs. Und das finde ich halt auch eine Stärke. Jetzt seit neuestem lebe ich ja auf dem Land, kann nicht mehr schnell in den Asialaden oder in den arabischen Feinkost gehen. Und dieses Buch hat eine neue Qualität bekommen, weil da auch viele Sachen einfach drin sind, die man sonst kaufen würde, die man jetzt selber machen kann.
Sehr gut. Kommt auf unser Kochbuchregal, was sich ja auch in den nächsten Folgen noch ein bisschen verlängern wird. Mal gucken, ob wir am Ende auch mit einem Regal wirklich hinkommen. Das erste steht jetzt schon da. Auch das haben wir natürlich in den Shownotes verlinkt. Schreibt uns doch gerne, ohne welches Buch ihr in der Küche verloren wärt, welches ihr immer wieder hervorholt. Und auch zu allen anderen Themen könnt ihr uns natürlich gerne schreiben. Und dann kommt in 2 Wochen die nächste Folge, in der wir uns wieder um ganz viele neue und alte Kochbücher kümmern. Und was zu essen gibt's auch wieder, da freue ich mich schon drauf.
Ja, was picknicktauglich ist.
Sehr schön, der Frühling kann kommen. Dann geht's jetzt raus in die Sonne. Wie ist bei euch das Wetter?
Leider etwas nieselig. Wir haben eine Regenzeit, die Regenzeit nach der Regenzeit, aber es ist trotzdem herrlich draußen. Es ist eine milde Luft draußen und ich werde meine neuen Stauden begutachten, ob die Schnecken was übrig gelassen haben.